Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Jetzt im zweiten Teil spreche ich mit Dr. Norbert Kriegisch über die ersten beiden Ebenen. Also sprich die Organe und der Regelkreislauf, wie beispielsweise die Hormone. Wer sagt, ich finde diese Art von Journalismus super interessant, der kann als erstes diesen Kanal abonnieren und zweitens sich auch als Unterstützer präsentieren auf nurflix.de und ein Abo abschließen, das bereits ab 2 € im Monat beginnt. Nun wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kriegisch, bei Wahre Gesundheit.
Vielen Dank, Herr Kühn. Wir sehen uns ja schon das zweite Mal. Ich hoffe, wir haben weiter so ein angenehmes Gesprächsklima.
Ja, mit Sicherheit. Wir sind jetzt ja im zweiten Teil und im zweiten Teil wollen wir uns mal den ersten beiden Ebenen widmen. Da haben Sie ja quasi insgesamt 4 Ebenen für sich identifiziert, mit denen Sie den Menschen quasi helfen, um eben die ursächlichen Probleme zu finden. Und was sind denn die ersten beiden Ebenen, die Sie in Betracht ziehen?
Also gehen wir mal zur ersten Ebene. Die Computerfachleute bezeichnen das als Hardware. Die Kiste, die da steht, die macht man auf und hat Tasten und sonst irgendwas. Und die erste Ebene ist sogar die strukturelle Ebene. Das bedeutet, das ist unsere Hardware im Körper. Das sind unsere Gelenke, unsere Sehnen, unsere Knochen, unsere Organe. Und da überall kann es natürlich Störungen geben. Die zweite Ebene ist die regulative Ebene. Das ist sozusagen, was der Computer als Software bezeichnet, weil sonst würde die Kiste ja gar nicht laufen, mehr oder weniger. Das hat was mit unseren Stoffwechselvorgängen zu tun, mit der Verbrennung von Nahrungsmitteln, mit dem hormonellen Stoffwechsel, mit dem Stoffwechsel, um die Temperatur entsprechend zu regulieren, ob ich Fieber habe oder verkühlt bin und lauter solche Sachen. Das sind für mich die zwei ersten Ebenen. Strukturelle Ebene, die Hardware, regulative Ebene, die Software. Und da gibt es natürlich jetzt einzelne, wenn man auf die einzelnen Ebenen schaut, verschiedene Möglichkeiten, Blockaden oder Störungen herauszufinden. Zum Beispiel, ich habe mal früher Vorträge vor Apothekern gehalten. Und dann stehe ich so vorne und schaue mir die Leute so an und sag: Wer hat denn von Ihnen immer wieder Rückenschmerzen? Dann melden sich ein paar. Und dann sage ich, komm mal einer raus und dann teste ich erstmal und schau mal, ob die gleich lange Beine haben. Ja, das sagt jeder. Gleich lange, ist doch ganz normal. Nein, fragen Sie mal bei ihm im Bekanntenkreis nach. Da gibt es sogar schon, dass ein Posenbein länger gemacht wird oder ein anderes. Es gibt viele, viele Leute, die ungleich lange Beine haben. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ungleich lange Beine, was passiert mit unserer Wirbelsäule? Die muss sich ausgleichen nach oben. Das heißt, sie muss gegen Wirbelkörperverschiebungen und dann bekommen Sie Rückenschmerzen und alles Mögliche. Das wäre zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass auf der strukturellen Ebene eine Blockade oder ein Problem auftaucht. Und nach dem muss man schauen. Ich habe mal eine Tennisspielerin gehabt, deutsche Jugendmeisterschaften gespielt. Ja, die sagte, ich kann jetzt nicht mehr Tennis spielen, weil ich ständig Knieschmerzen habe. Ja, und dann haben wir festgestellt, ein Bein 3 cm länger. Ja, das, was soll das? Da sagt der Orthopäde, ja, das wussten wir schon lang. Da sage ich, ja, warum macht er nichts dagegen? Das Schlimme ist halt, dass dann oft, das muss ich jetzt auch wieder aus meiner Erfahrung haben, oft dann einfach gesagt, ich mache eine Absatzerhöhung auf dem anderen Bein. Nein, dann manifestiere ich den Schaden. Denn 99% dieser ungleich langen Beine sind sogenannte funktionale Störungen. Das heißt, da verkantet sich ein Gelenk mal und das rutscht nicht wieder in seine Ruheposition zurück. Und wenn es immer wieder ist, weil ich zum Beispiel immer mit übergeschlagenen Beinen da sitze und jemandem zuhöre oder sonst irgendwas, ich sage mal nur so ein paar ganz klassische Beispiele, woher das kommt, dann ziehe ich meine Hüfte aus der Ruheposition heraus und wenn durch Muskulatur irgendwas ein bisschen verkantet, dann rutscht die Hüfte nicht mehr zurück. Das Gleiche haben Sie, wenn Sie Auto fahren. Wenn Sie von München nach Leipzig oder nach Dresden irgendwo hinfahren und immer Vollgas geben, dann überstrecken Sie ständig das Sprunggelenk, das Knie und die Hüfte nach vorne am rechten Bein. Und dann steigen die Leute aus dem Auto und sagen, oh, ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen oder sonst irgendwas. Dann ist ein Griff und dann Hintern, die Hüfte wieder reinschieben und plötzlich sind die Rückenschmerzen weg. Und wenn das jetzt halt immer wieder ist, dann kann sich sowas manifestieren und dann kann es zu chronischen Beschwerden, zum Beispiel in der Wirbelsäule, kommen. Mal ein ganz einfaches Beispiel der strukturellen Ebene. Ein anderes Beispiel der strukturellen Ebene ist, das Gegenteil, die Atlasverschiebung. Der Atlas ist der erste Halswirbel, also der Kopfdreher sozusagen, der hält den Kopf. Und wenn man den Kopf dreht, dann ist der dafür verantwortlich, dass der nicht überdreht, sondern dass er seine Kopfbewegungen machen muss. Habe ich jetzt zum Beispiel mal einen Autounfall und einen Schleudertrauma, bumm, knall so nach hinten, dann kann der Atlas verschoben sein. Oder ich bin selber Reiter, wie oft fällt man vom Pferd und dann hat man mal eine Atlasverschiebung. Was kann daraus passieren? Allein Kopfschmerzen können daraus kommen. Sie können im Prinzip ganz Durchblutungsstörungen im Kopf kann davon kommen, weil der Liquorfluss, also das Hirnwasser, nicht mehr richtig fließt. Und wenn Sie das haben, ja, dann müssen Sie den Atlas einrichten. Da können Sie noch so viel Kopfschmerztabletten nehmen. Das wird nicht helfen auf die Dauer. Also ich will Ihnen nur mal zeigen, dass die strukturelle Ebene auch eine ganz wichtige Ebene ist, die aber sehr, sehr oft vernachlässigt wird. Die Leute sagen, ich gehe ja zum Osteopathen. Er sagt, ja, das ist auch toll, gehen Sie da hin. Aber Sie müssen aber auch, der muss auch wissen, wie er das wieder bereinigen kann. Und zum Beispiel bei ungleich langen Beinen zeige ich meinem Patienten immer die Übung, dass sie ihre Beine selber einrichten können. Weil das müssen sie eben jeden Tag ein paar Mal, ein- oder zweimal machen. Und dann gleicht sich das im Laufe der Zeit auch aus. Den Atlas kann man selber jetzt nicht einrichten, aber das muss man auch nicht so oft. Wenn der mal auf gerade gerichtet ist, dann hält es oft sehr lang, außer man hat zum Beispiel wieder strukturell eine Zahnkronenerhöhung. Was ist das? Es gab mal eine Untersuchung bei amerikanischen Eishockeyspielern. Die Eishockeyspieler, die hauen sich ja oft mal in die Fresse sozusagen und schlagen sich die Zähne aus. Im Prinzip. Und dann wird der Zahn relativ schnell, damit er schön ausschaut, wieder eingesetzt. Und das kann manchmal sein, da ist 1 Millimeter Erhöhung, das macht schon 1-2 Zentimeter in der Lendenwirbelsäule aus und deswegen hat er ständig Rückenschmerzen. Oder er ist schwach und hat keine Kraft mehr. Das sind zum Beispiel ganz einfache und klare Beispiele dafür, dass auf der strukturellen Ebene etwas nicht in Ordnung ist. Das ist so ähnlich, als wenn Sie im Computer Ihren USB-Stick nicht mehr einstecken können. Dann funktioniert das auch nicht mehr. Also so in der Richtung. Ich hoffe, haben wir das einigermaßen so, hoffe ich, erklärt, dass man das ungefähr verstehen kann.
Ja, und wir sind jetzt ja nur bei einer Ebene. Und jetzt kann man auch verstehen, warum der Ersttermin bei Ihnen ja auch mindestens 1,5 Stunden dauern kann.
Ne? Genau.
Und vor allen Dingen ist es beeindruckend, wie viele Bereiche sie abdecken müssen jetzt, und wir reden jetzt nur von der strukturellen eben, wie viel Gedanken man sich machen muss, auf wie viel zu achten ist, weil, wie Sie ja gesagt haben, oft sind die Beine oder die Knochen an sich ja doch gleich, aber dadurch, dass die Hüfte vielleicht schief ist oder etwas nicht wieder zurückgerückt ist, ja, und das kann ich nur bestätigen, selbst Orthopäden sind sich dem oft nicht so klar, ja, das habe ich schon von Bekannten mitbekommen, dann wussten die nicht, haben Sie jetzt wirklich eine unterschiedliche Knochenlänge oder ist irgendwas mit der Hüfte? Die können dann auch keine klaren Antworten oft geben.
Aber das kann man doch einfach ganz selber feststellen, weil wenn Sie zum Beispiel so gut wie Sie ausschauen, Sie haben sicher eine tolle Freundin, ja, und wenn Sie sich zum Beispiel hinter die Freundin stellen und mit den Händen so runterfahren auf den Beckenkamm, dann sehen Sie, ob die Daumen auf einer Ebene sind. Und wenn es so ausschaut, dann wissen Sie, dass ein Bein länger ist, zum Beispiel. Und das kann man sich gegenseitig als Paar jeder mal so machen, runterfahren. Dann hat man doch schon ein ganz einfache, kostet nichts und kann einfach sehen, wie es ist. Und dann zum Beispiel geht man zu einem Therapeuten, Physiotherapeuten, der die sogenannte Dorn-Methode kann. Das war ein toller Heilpraktiker, der diese Methode erfunden hat. Der zeigt Ihnen das, wie man, wenn er nicht nur Geld verdienen will, er kann eigentlich die Übungen selber zeigen, sonst macht das halt immer, dass Sie wieder hinkommen. Aber er kann Ihnen die Übungen zeigen, wie Sie das selber machen können und Ihre Beine selber einrichten können. Das andere, was wollte ich jetzt vorhin sagen, nochmal wegen dem Atlas. Wenn Sie zum Beispiel immer Halswirbelsäulenbeschwerden haben oder Kopfschmerzen haben, dann machen die Schulmediziner vollkommen richtigerweise ein MRT und schauen, gibt's da einen Tumor im Kopf oder ist da ein Knochenbruch oder irgend sowas, ja? Es gibt's ja natürlich auch manchmal strukturell, wäre ja zum Beispiel auch ein Bruch in der Wirbelsäule, wenn Sie einen Sturz haben oder Steißbeinbruch oder sonst irgendwas, ne? Wo sich auch was verändern kann. Aber bei solchen Sachen, die den Atlas angeht, ist es manchmal ganz wichtig, ein sogenanntes Upright-MRT zu machen. Das heißt, ich mache ein MRT im Sitzen, weil ich dann sehe, ob ich bei bestimmten Bewegungen den Zahn, wo der Kopf drauf sitzt, zum Beispiel ins Rückenmark hereindrehe, dass es nicht mehr zentral ist. Dann wissen Sie, dass Sie da arbeiten müssen. Aber es gibt auch nur 4 Stellen in Deutschland, wo Sie das Upright-MRT machen können. Aber verstehen Sie, das sind alles so Dinge, wo man mit der Zeit, wenn man so lange arbeitet, wie ich halt immer sucht, wo kann man das irgendwie nachweisen?
Genau deswegen unterhalten wir uns ja mit Ihnen, dass wir da Aufklärung schaffen. Jetzt haben wir mal 3 Beispiele gebracht für die strukturellen Bereich. Was sehen Sie denn häufig im regulativen Bereich so, womit die Leute zu Ihnen kommen oder was Sie dann entdecken?
Also sagen wir mal so, in dem strukturellen Bereich und regulativen Bereich bewegen sich 90% aller Therapeuten. Angefangen vom Physiotherapeuten, vom Internisten, vom Orthopäden, die bewegen sich alle auf diesem Bereich. Die Frage ist nur immer, in welchen Zusammenhängen die sehen und was da passt. Im regulativen Bereich muss ich jetzt mal bei mir sagen, bei chronischen Erkrankungen gibt es sehr viele Probleme, zum Beispiel mit der Nahrung. Also wenn Sie zum Beispiel einen Reizdarm haben oder Colitis ulcerosa oder was auch immer, oder immer wieder Blähungen, Völlegefühl, das kennt das braucht bloß im Bekanntenkreis, das kennen die Leute, dann kann das mit der Nahrung zusammenhängen. So, jetzt muss ich überlegen, hat es was mit der Nahrung an sich zu tun? Oder ist es kann die Nahrung nicht richtig aufgenommen werden? Oder können die Giftstoffe nicht richtig abgegeben werden? Verstehen Sie, das sind schon wieder Unterbereiche, nach denen Sie forschen müssen und sehen müssen, was ist da möglich und was kann da eventuell gestört sein. Und man muss natürlich auch so sehen, wir sind ja ein offenes System, das auf Reize reagiert und wir dann nur, wenn wir überreizt sind, dann plötzlich entweder zusammenbrechen oder es funktioniert etwas nicht oder unser Immunsystem ist überlastet und ermüdet. Und das ist halt etwas, wo Sie raus sind. Der regulative Bereich ist es eines der größten Störursachen bei chronischen Erkrankungen. Und da sind es eben hauptsächlich die Nahrung oder die Unverträglichkeit auf bestimmte Zahnmaterialien oder auch bei Zähnen sehr häufig ein Störfeld zu finden oder zum Beispiel ein Eiterherd unter einem wurzelbehandelten Zahn, weil sie das ja gar nicht mehr spüren oder solche Sachen. Das sind alles Dinge, nach denen Sie dann suchen müssen. Anders ist hormonelle Dysbalance. Schauen Sie, wie viele junge Frauen ich mittlerweile hier habe, die alle wahnsinnig ehrgeizig sind und in Unternehmensberatungen arbeiten und sonst irgendwas und plötzlich keine Periode mehr haben, weil die einfach so überstresst sind, dass ihr normales Hormongleichgewicht nicht mehr hinhaut. Und wenn du denen dann zum Beispiel, ist es manchmal zum Beispiel wichtig, dass man denen zum Beispiel Mönchpfeffer oder auch Progesteron oder sowas zugibt, damit sie überhaupt mal wieder in ein normales Gleichgewicht kommen. Also Sie sehen, die regulative Ebene ist wahnsinnig groß und da ist es auch nicht so mit ein paar Worten einfach getan. Aber ich wollte einfach durch ein paar Beispiele Ihnen sagen, was da dahinter stecken kann. Denn bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, die manche haben eine Glutenunverträglichkeit, bei meinem Installateur zum Beispiel, der war irgendwann mal letztens da und da konnte er nicht mehr knien. Und dann sage ich, was ist mit Ihnen los? Ja, ich habe die ganze Zeit Knieschmerzen, ich kann nicht knien. Ansonsten sieht er auch so aufgeschwemmt aus. Dann sage ich, ich glaube, Sie haben irgendwo Entzündungsflüssigkeit da immer, aber nicht nur im Knie, sondern im ganzen Körper. Und dann haben wir den Test gemacht, so einen Bluttest, und haben dann festgestellt, er hat eine Glutenunverträglichkeit. Dann hält er sich davon ab und jetzt kann er wieder knien. Also Sie verstehen, das hat nicht immer nur mit dem Darm was zu tun, sondern regulative Störungen betreffen den gesamten Organismus und können in jedem Bereich des Körpers ein Symptom auslösen und dort zu Schwierigkeiten führen.
Absolut. Und es wird ja dem Menschen oder dem Körper auch nicht leichter gemacht, sondern eher immer schwieriger mit den ganzen Zugaben, beispielsweise von Pestiziden. Glyphosat ist ein Riesenthema, das das Mikrobiom beeinflusst. Und auch die Menge an Gluten hat sich ja auch über die letzten Jahrzehnte erhöht durch die verschiedenen Züchtungen und so weiter. Und
hat sich total verändert. Wenn Sie dran denken, das Urkorn sah lang und schlank aus, ja, selbst Dinkel können Sie noch anschauen, aber ein Weizenkorn wird immer dicker und das Gluten ist der Klebstoff, der das Korn zusammenhält. Und je dicker das Korn wird, umso mehr Klebstoff müssen Sie drin haben. Und die Verdauung von Gluten ist ein ganz, ganz schwieriges Problem für den Organismus, das entsprechend aufzuschlüsseln und verarbeiten zu können. Und deswegen nimmt die Glutenunverträglichkeit bei der einseitigen Ernährung, die in einer Industriegesellschaft hauptsächlich vorherrscht, immer mehr zu. Weil Sie essen ja nur noch Pizza und Pasta und Sandwich und sonst irgendwas. Kaum einer kocht mehr normal. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem auf der regulativen Ebene.
Das heißt also, das Thema Ernährung, wenn es auf der Ebene ein Thema gibt, spielt dann wahrscheinlich bei Ihnen auch eine Riesenrolle. Was ist dann, also je nachdem, Sie machen dann Unverträglichkeitstests, vielleicht IgG auch, sowas in der Richtung. Das heißt also, über die Ernährung können die Menschen dann sogar selbst sehr viel Einfluss auf ihre Gesundheit nehmen.
Ja, natürlich. Also sagen wir mal so, wie ich angefangen habe, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, habe ich alle chronischen Erkrankten einer 7- bis 10-tägigen Fastenkur unterworfen, mehr oder weniger. Oder angeleitet, es zu tun. Ich habe auch sogar mal ein Buch geschrieben über Fasten. Aber das war am Anfang. Weil Sie dann gesehen haben, wenn der nichts isst, werden seine Beschwerden besser. Moment, das war bei vielen der Fall. Und dann fragst du, dann fangen die wieder das Essen an und dann geht's wieder von vorne los. Dann gab's die nächste Phase, wo man Rotationsdiäten gemacht hat, wo man dann versucht hat, bestimmte Stoffgruppen nur ab und zu essen, um zu sehen, liegt es daran oder liegt es daran. Ist aber in der Allgemeinpraxis nicht so einfach durchführbar. Das kannst du in einer Klinik machen, wo du immer die Nahrungsmittel entsprechend kochst und so weiter. Man muss auch wissen, das ist jetzt meine eigene Erfahrung, dass sie jedes Lebensmittel, das sie zu sich nehmen, eher ausscheiden müssen oder wieder rausbringen müssen aus dem Körper. Und dass es letztendlich so ist, dass sie ungefähr 5 Tage brauchen, um selbst die Information einer bestimmten Stoffgruppe aus dem Körper wieder mal rauszukriegen. Es geht nicht nur darum, einfach Stuhlgang zu haben, um das auszuscheiden, sondern es muss auch informationsmäßig aus dem Körper draußen sein. Und wenn Sie auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben vom IgE-Typ, das heißt vom Soforttyp, zum Beispiel Sie essen Erdbeeren und haben abends rote Flecken, dann wissen Sie spätestens dann nach dem zweiten Mal, oh, ich habe wieder Erdbeeren gegessen. Oder wenn Sie Walnüsse essen und Ihnen schwül die Kehle zu, dann wissen Sie, das sind die Walnüsse. Aber es gibt ja auch Allergien oder Unverträglichkeiten vom verzögerten Typ, wo erst nach 1-2 Tagen später mehr oder weniger die Beschwerden anfangen. Und wenn Sie jeden Tag eine Weizensemmel essen, dann bringen Sie es mit der nicht mehr in Verbindung. Und das ist das, wo man bei chronischen Erkrankungen oft danach suchen muss. Und das ist auch wieder der Vorteil jetzt, dass wir seit 10 Jahren ungefähr Blutuntersuchungen machen können, die sogenannte IgG-Allergien feststellen können. Das wird außerhalb vom Körper gemacht, wo die Blutzellen mit den entsprechenden Substanzen zusammengebracht werden. Man sieht dann, ob Immunglobuline der IgG-Klasse anwachsen und groß sind. Und dann kann man sagen, aha, auf das hat er eine ganz besondere Unverträglichkeit, auf das geht so einigermaßen. So, und auf das hat er gar nichts. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei allen chronischen Erkrankungen, wenn man auf der regulativen Ebene arbeitet, dass man das immer mit abklären muss.
Wunderbar, das haben wir ja schon mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Die Patienten, wenn Sie das mal so ganz grob einschätzen, die ersten 2 Ebenen, auf denen sich das nur abspielt, wie viel Prozent sind das circa? Sind das 10%? Sind das 50%?
Nee, das sind 60%. 60-70%.
Haben Sie dann auch Patienten, bei denen auf allen Ebenen auch mal dann auf 3 Ebenen was stattfindet?
Ja, natürlich. Das Problem ist ja immer Folgendes. Die Frage ist erstmal, was ist das primäre Störfeld? Auf welcher Ebene liegt das primäre Störfeld? Weil das muss als erstes und immer mitbehandelt werden. Wenn Sie ein Störfeld haben, zum Beispiel ungleich lange Beine haben, ja, und Sie machen Ihre Beine gleich, dann kann es aber trotzdem immer noch sein, dass Sie trotzdem immer noch Rückenschmerzen haben. Dann könnte auch noch zusätzlich dahinter stecken, dass Sie eben immer wieder Darmentzündungen haben wegen einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, die auch wieder Auswirkungen auf den Ischias hinten im Rücken hat. Und dann müssen Sie natürlich auf beiden arbeiten. Aber das primäre Störfeld muss immer zuerst angegangen werden. Um das mal so zu sagen. Und dann kann sein, dass ich dann in einer Verschiebung langsam etwas anderes wieder in den Vordergrund kommt, was vorher von dem Primären untergebuttert war. So muss man es im Prinzip sehen. Deswegen kann es schon sein, dass man auf verschiedenen Ebenen sein. Der Bayer sagt, man kann Lois und Flöhe haben, genau. Mehr oder weniger.
Ganz genau. Haben wir die ersten beiden Ebenen jetzt mal für die erste Einleitung ausführlich genug besprochen?
Ich glaube schon, ja.
Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir im dritten Teil uns die 3. und 4. Ebene genau anschauen und freue mich dann auf den 3. Teil gleich mit Ihnen. Dankeschön.
Okay, vielen Dank.